Mich beschäftigt, ich weiß nicht wieso, es gibt verschiedene Gründe, aber mich beschäftigt seit vielen, vielen Monaten das Thema Tod und Sterben aus unterschiedlichen Gründen sehr, sehr stark. Ich bin eigentlich durch meinen Beruf als Krankenschwester, in dem ich mit 17 Jahren angefangen habe, habe ich mich sehr intensiv mit diesem Thema schon über Jahre auseinandergesetzt, weil es nicht anders ging, weil ich musste. Und in mir ist da sehr viel passiert. Aber aus irgendeinem Grund ist es in den letzten Monaten sehr, sehr stark präsent gewesen in meinem Leben. Das hatte, glaube ich, mehrere Gründe. Ich habe zum einen ein Buch gelesen von Billy Graham. Ich weiß nicht, ob ihr Billy Graham noch kennt. Die Älteren werden ihn kennen. Die Jüngeren, also er ist 95. Und ich habe eines seiner letzten Bücher, das er geschrieben hat, gelesen. Und das heißt Vom Segen der späten Jahre. Und es geht darum, dass er alt geworden ist und wie er alt geworden ist und wie er sein Leben lebt. Und ich war extrem berührt von diesem Lied, von diesem Buch. Ich habe den Tipp von einer Schwester hier aus der Gemeinde bekommen und dachte erst, naja. Und dann habe ich das Buch Probe gelesen im Internet und dachte, das musst du dir kaufen. Und ich war begeistert von einem 95-jährigen Mann, wie der über das Leben, über das Ende des Lebens redet, wie frei, wie ohne Depression, wie glücklich er redet und aber doch sehr ehrlich und ohne das Thema zu schonen. Und dann ist noch etwas gewesen. Ich habe immer wieder die Situation gehabt, dass Gott mich durch die Frage geschickt hat, Esther, was ist, wenn Sebi gehen muss? Sebi ist mein Mann, Sebastian. Und ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen, aber ich kann mich in solchen Gedanken völlig verlieren. Das geht bis dahin, dass ich wirklich schon diese Vorstellung, am Grab zu stehen, zu trauern, kann ich mich total hineinbegeben. Manchen mag das sehr fremd erscheinen, manche kennen das vielleicht. Aber Gott prüft mich immer wieder in dieser Frage, um zu gucken, wie sieht es denn aus? Und dann haben mich auch die sehr häufig auftretenden Krebserkrankungen in der letzten Zeit in meinem persönlichen Umfeld, in der Gemeinde und auch generell in unserer Gesellschaft sehr, sehr beschäftigt. Da es ein zunehmend massives Thema ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das ist auch in den Medien sehr stark behandelt worden, weil sie eben feststellen, dass diese Erkrankungen massiv zunehmen. Und man schätzt, dass bis 2025 über 40% mehr Erkrankungen an Krebs da sein werden. Und dann war ich vor circa 2 Monaten so mit Gott im Gespräch und habe ihn gefragt, Herr, was ist denn so mein Thema für die Predigt? Über was soll ich sprechen? Und die Antwort war sehr eindeutig. Das Ende des Lebens mit meinen Augen sehen. Und ich habe Gott gefragt, ob das wirklich sein Ernst ist. Und er sagte, naja, sonst hätte ich es dir ja nicht gesagt. Und er sagte aber noch, meine Tochter, wenn meine Kinder nicht über dieses Thema reden oder anfangen, über dieses Thema zu reden, ja, wer denn dann? Und ich wusste, dass er recht hat und war trotzdem nicht so ganz einverstanden damit, weil ich weiß, dass das in unserer Gesellschaft ein absolutes Tabuthema ist. Über Tod und Sterben reden wir kaum, fast gar nicht. Das ist sehr, sehr schwierig. Und versuch mal mit deinem Kind, mit deinen Eltern, sich über das Thema Ende des Lebens, Sterben, Tod, Beerdigung zu unterhalten. Und da einen Konsens zu finden, wie man denn auch in Zukunft damit umgehen möchte, das ist unfassbar schwer, oft gar nicht möglich. Und ich weiß, weshalb das so ist, denn dieses Thema ist massiv angstbesetzt. Viele Menschen haben einfach Angst vor dem Thema Tod und Sterben, weil es etwas ist, das nicht so ganz in unserer Macht liegt. Wir haben gerne die Kontrolle. Ja, wir wollen gerne Chef sein. Und das ist etwas, von dem wir wissen, okay, da habe ich nicht so die Kontrolle drüber. Da werden Dinge vielleicht mit mir passieren, die ich nicht kontrollieren kann. Könnt ihr die Präsentation anmachen? Ja, genau. Das Ende des Lebens mit Gottes Augen sehen. Und da das Thema mit Gottes Augen sehen ja unser Jahresthema ist, gehört, glaube ich, auch dieses das Ende des irdischen Lebens mit Gottes Augen sehen auch dazu. Und eines der Dinge, die mir dann so spontan zuerst einfielen, war, aus welcher Perspektive betrachte ich mein Leben und auch das Ende meines Lebens? Wie sehe ich das? Was fällt mir dazu ein? Und wie betrachtet Gott das Ende meines irdischen Lebens? Was sagt er dazu? Was ist sein Gedanke darüber? Und mir ist klar geworden, dass ich aus einer, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist ein Bild aus einer sogenannten Froschperspektive. Der Frosch ist ein Tier, das sehr klein ist und sich am Boden aufhält und in der Regel nach oben guckt, um Dinge zu sehen, wahrnehmen zu können. Das Bild ist, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Es ist eigentlich sehr schön, ein schöner Blick. Aber es stellt genau einen Blickwinkel dar, wie wir unser Leben sehen. Und dann habe ich überlegt, ja, und wie mag es von Gottes Perspektive aussehen? Und dann ist mir dieses Bild aufgefallen. Und dann dachte ich, ja, ich sehe sogar einzelne Bäume, aber ich sehe ganz viele Bäume. Ich sehe alles, was drumherum passiert, was drumherum ist. Und ich sehe weit darüber hinaus. Und das ist, glaube ich, das, wie Gott unser Leben sieht. Er sieht weit darüber hinaus. Viel, viel weiter und viel, viel größer als das, was wir sehen, als das, was uns Angst macht. Ich glaube, dass es uns Menschen nicht immer möglich ist, immer aus der komplett göttlichen Perspektive unser Leben zu betrachten. Aber ich denke, dass uns Gott manchmal mit solchen Bildern helfen kann, das zu sehen und zu verstehen, wie er das sieht. Ich habe ganz, 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 ganz viele Bibelverse zu diesem Thema gelesen in der Vorbereitung auf diese Predigt. Und ich war völlig überwältigt. Ich habe da immer gesessen und dachte, Herr, du bist so gut. Wahnsinn, Hammer. Wie cool ist das denn? Und ich werde euch heute so einige Bibelverse vorlesen, was Gott zu diesem Thema sagt. Denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Das steht in 2. Korinther 5, Vers 1. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Römer 8, 28 und 29. Ist Gott nicht gut?
Amen.
Denn wir wissen, wenn wir dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal verlassen, wenn es abgerissen wird, wenn wir sterben, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der kommt von Gott und nicht von Menschen. Ich finde es immer sehr, sehr bezeichnend, wie liebevoll Gott uns in Themen begegnet, die uns oftmals Angst machen. Gott macht uns nicht noch mehr Angst. Und das ist gar nicht sein Plan, dir Angst zu machen für diesen Thema, sondern er möchte dir zeigen, was sein Weg ist mit dir. Und er redet da sehr klar. Ich finde diesen ersten Bibelvers enorm klar. Wenn du gehst, wenn du stirbst, wenn du dieses irdische Zelt verlässt, dann wirst du zu mir kommen. Dann wirst du ein ewiges Haus im Himmel haben und dann wirst du bei mir sein. Dann wirst du einen neuen Körper haben. Das finde ich sehr klar von Gott. Und mir macht das sehr viel Mut. Vielleicht macht dir das Thema sehr, sehr viel Angst. Überleg mal gerade, wie das bei dir ist. Ob das ein Thema ist, wo du ganz frei darüber reden kannst oder was du eher wegschiebst und denkst, naja, ich habe ja noch viel Zeit. Das ist ehrlich gesagt in meinem Herzen auch oft so ein Gedanke. Ich habe noch viel Zeit. Wenn ich über meinen persönlichen Tod, über meinen Sterben, meinen zu Gott gehen nachdenke, dann freue ich mich auf der einen Seite total auf Gott und auf der anderen Seite denke ich, ich habe noch keine Kinder und außerdem will ich die aufwachsen sehen und eigentlich will ich auch Oma werden. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Also man hat so seine Gedanken über das, was man so auf der Erde alles erleben möchte und wie man das Leben sieht. Aber ich glaube, dass auch wenn wir Angst davor haben, dass wir über dieses Thema nachdenken sollten, dass wir uns Gedanken darüber machen sollten. Denn wir müssen eines Tages gehen. Und niemand von uns weiß wann. Keiner. Und das ist auch gut so, dass wir das nicht wissen. Aber genau aus diesem Grund, weil wir es nicht wissen, sollten wir darüber nachdenken. Und du solltest so mit Gott darüber ins Gespräch kommen, dass du keine Angst mehr davor hast. Unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch worauf wir stolz sind, ist nur Mühe und viel Lärm um nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber? Wie rasch fliegen sie davon? Wer kann begreifen, wie gewaltig dein Zorn ist? Wer fürchtet sich davor? Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Das steht in Psalm 90, die Verse 10 bis 12. In einer anderen Übersetzung heißt es, lehre uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das steht im Luther. Muss uns immer erst der Tod lehren, dass wir klug werden sollen? Wir dürfen uns auch zwischenzeitlich Gedanken darüber machen. Oft lehrt uns leider immer erst der Tod eines anderen oder eines geliebten Menschen, dass wir klug über dieses Thema reden sollten und damit umgehen sollten. Was mich so begeistert ist, dass wir als Menschen, die Jesus in unserem Herzen haben, doch das volle Paket der Hoffnung haben. Wir haben die komplette Hoffnung. Versteht ihr, was ich meine? Uns geht's doch gut. Wir haben ja was. Für uns ist das Leben nicht hier zu Ende, wenn wir jemanden beerdigen.
Halleluja.
Danke. Jesus spricht zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Johannes 11, 25 bis 26. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbtest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Psalm 23, die Verse 4 bis 6. Was für eine Hoffnung ist das? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn du an mich glaubst, dann wirst du leben, auch wenn du stirbst. Und wenn du dann lebst, also wenn du jetzt lebst und glaubst an mich, dann wirst du nimmermehr sterben. Das heißt, wir werden unseren irdischen Körper verlassen, aber wir werden nicht aufhören zu leben. Und das ist, glaube ich, eine riesengroße Hoffnung, die wir haben können. Das ist etwas für uns menschlich nicht zu begreifen oder schwer zu begreifen, weil wir es nicht sehen können. Ja, also wir sehen ja die Seele oder den Geist des Menschen nicht, wenn der Körper gestorben ist oder uns sehen oder sehen dann vor uns, wie er zu Gott geht, sondern es ist eine ganz klare Aussage von Gott, das wird so sein. Und das ist Glauben, den du investieren musst, dass das so sein wird. Aber die Bibel ist voll mit diesen Aussagen Gottes. Du wirst nimmermehr sterben, du wirst bei mir sein, wenn du an mich glaubst. Und mich begeistert das so, mich macht das so froh, denn ich habe so viele Menschen in meinem Leben schon auf der Arbeit so markerschütternd weinen und schreien gesehen, wenn ihre Angehörigen gestorben sind. Und das hat einfach den Grund, dass es für sie vorbei ist. Da ist natürlich auf der einen Seite der Schmerz, aber auf der anderen Seite ist für sie das totale Ende. Da ist keine Hoffnung auf ein Wiedersehen oder eine Hoffnung darauf, wo es hinterher hingeht. Und das macht mich unfassbar glücklich, dass ich weiß, dass ich diese Hoffnung habe. Und ich bete, dass du, wenn du diese Hoffnung noch nicht hast, dass du sie erleben wirst und dass du dich danach ausstreckst, diese Hoffnung in deinem Leben zu finden. Ich muss mal gerade was trinken. Je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, desto mehr spüre ich für mich selber, dass es aus Gottes Perspektive gar nicht so wichtig ist, wie viele Jahre ich hier bin, auf dieser Erde. Für uns Menschen ist das schon wichtig. Aber ich glaube, aus Gottes Perspektive ist das nicht ausschlaggebend, ob du 10, 20, 50, 80 oder 100 Jahre alt wirst. Ich glaube, aus Gottes Perspektive ist es viel wichtiger, wie du diese Zeit mit Gott lebst und dass du diese Zeit mit Gott lebst. Amen. Ich glaube, dass das eines der wichtigsten Dinge ist und das ist, dass wir uns daran orientieren sollten. Wir können 100 Jahre alt werden und haben nicht einen Tag mit Gott gelebt. Dann hat dir das ganze Leben hier nichts gebracht. Versteht ihr? Und ich kann 20 oder 30 Jahre nur gelebt haben und habe das Leben intensiv mit Gott gelebt und dann sagt er, komm zu mir. Und er ist so froh und er ist so dankbar, dass ich mein Leben mit ihm gelebt habe und dass ich ein Zeugnis war für das, was er den Menschen sagen möchte. Paulus hat dazu gesagt, nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Philipper 3, 13 und 14. Auch Paulus war noch nicht am Ende. Auch Paulus hat gesagt, okay, ich habe auch vieles falsch gemacht und ich bin noch nicht da, wo ich hin will. Aber ich laufe darauf zu. Ich nutze den Tag. Ich lebe mit Gott. Und ich lebe jeden Moment mit ihm. Ich glaube, dass wenn wir diese Erde verlassen, wir ein Testament hinterlassen. Damit ist nicht das geschriebene Testament gemeint, sondern damit ist ein Testament gemeint, das du weitergegeben hast zu deiner Lebzeit hier auf der Erde. Und dass dieses Testament sich gebildet hat in der Art und Weise, wie wir gelebt haben. Das sind Spuren in den Leben der anderen, die wir hinterlassen. Und das kann ein viel größeres Testament sein, als das, was du an Geld und Besitz hier zurücklässt. Und du wirst ein Testament hinterlassen, ob du das möchtest oder nicht. Die Frage ist, was für ein Testament wir hinterlassen. Du wirst in jedem Fall ein Testament zurücklassen, egal ob du jung stirbst oder ob du alt zu Gott gehst. Du wirst ein Testament hinterlassen. Welches Testament würdest du heute hinterlassen? Was würden Menschen, wenn du heute gehen müsstest, sagen über dein Leben, über dich als Person, wie du gelebt hast, wie du geglaubt hast? Wie haben diese Menschen dich gesehen? Hast du viel ermutigt? Hast du genörgelt? War es eine Freude, mit dir zusammen zu sein? Oder brauchte man sehr viel Kraft dafür? Warst du treu und zuverlässig? Oder musste man dir immer hinterherlaufen? Bist du oder warst du ein Mensch, der viel über seinen Glauben gesprochen hat und ihn auch gelebt hat? Ich glaube, dass es einige Schritte gibt, einige Dinge, die wir tun können, um ein solches Vermächtnis zu hinterlassen. Ein Vermächtnis, das wir gerne möchten, dass die Menschen hier von uns auf der Erde noch haben. Und dabei geht es nicht darum, was für Tätigkeiten wir in der Gemeinde ausüben oder ob du auf den Bühnen dieser Welt stehst. Das ist völlig nebensächlich. Es geht darum, dass du gesehen wirst. Du wirst gesehen und du wirst wahrgenommen als Mensch. Egal, ob du jung oder alt bist. Und glaube nur nicht, weil du vielleicht älter bist, wirst du nicht mehr wahrgenommen. Die Menschen sehen dich. Auch die jüngeren Menschen sehen dich. Es wird vielleicht nicht alles kommentiert, was du tust oder eben nicht tust. Aber das, was du weitergibst, die Art, wie du bist, die hinterlässt ein Testament. Es geht nicht darum, dass du ein Riesenheld wirst, sondern es geht darum, dass du etwas hinterlässt. Ich glaube, etwas, das man hinterlässt, etwas Großes, das man hinterlässt, ist, wenn man viel betet für seine Familie. Und dabei ist es egal, ob du jung oder alt bist. Ich glaube, dass das ein Riesenvermächtnis ist, das wir hinterlassen, wenn wir beten. Im Gebet liegt eine unfassbare Kraft. In Epheser 3, Vers 20 steht, Gott kennt unsere Bedürfnisse und kann unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder je erhoffen können. Auch für unsere Familie. Gott kann so unendlich viel mehr tun, als das, was wir überhaupt nur bitten können. Und aus diesem Gebet heraus wird Glaube wachsen. Immer. Aus Gebet wächst Glaube, weil ich mich mit Gott unterhalte und immer wieder neu spüre, er ist da und ich kann mit ihm reden. Aus dem Gebet wird auch der Glaube heraus wachsen, dass Gott die versorgen wird, die ich zurücklasse. Ganz sicher. Ganz gleich, wie alt wir sind. Und es hilft, dass wir uns gegenseitig nicht vergessen. Gebet hilft ungemein. Es kann schnell passieren, dass wir Jüngeren die Älteren vergessen und umgekehrt, weil jeder so ein bisschen in seiner Welt lebt. Und Gebet sorgt unter anderem auch dafür, dass wir uns nicht vergessen, weil wir den anderen mit im Blick haben. Etwas, wie du ein Testament, ein Vermächtnis hinterlassen kannst, ist, indem du mit den Menschen, die du liebst, in Verbindung bleibst. Kontakt hast zu den Menschen, die du liebst. Wenn es dir als Großmutter oder als Großvater nochmal möglich ist, zu lernen, wie man eine E-Mail schreibt, du wirst allein, weil du einfach in der heutigen Zeit anders und besser Kontakt halten kannst mit deinen Enkeln, ein Riesenvermächtnis hinterlassen. Du wirst der Held deiner Enkel sein. Ich weiß, dass das nicht jedem möglich ist. Aber vielleicht kostet es dich ein bisschen Anstrengung. Aber es wird eine Hilfe sein, Kontakt mit deinen Enkeln, die vielleicht auch weiter weg leben, zu halten. Und wir Jüngeren, wir können ja mal ganz altmodisch ein Telefon in die Hand nehmen und die Oma anrufen. Ohne WhatsApp, ohne Facebook, einfach nur das Telefon. Oder noch viel altmodischer, vorbeigehen und ein Stück Käsekuchen mitbringen. Ne, vorbeigehen. Oh. Da muss man einen Termin für ausmachen. Da muss man erst anrufen oder man geht direkt vorbei. Aber du wirst der Held deiner Oma sein, wenn du das tust. Etwas, was mit in Verbindung bleiben auch dazu gehört, ist, dem anderen zu sagen, dass sie ihn lieben. Das tun wir viel, viel zu selten. Meistens. Das ist oft eines der Dinge, die wir schlussendlich bereuen, dass wir es nicht öfter getan haben. Wann hast du das letzte Mal deinem Kind, deinem Enkel, deiner Oma, deinem Opa, deiner Mama oder deinem Papa gesagt, dass du sie liebst? Hast du das jemals so formuliert? Mama, ich liebe dich. Ich glaube, dass das für das Herz und für unser Vermächtnis unfassbar viel bewirkt, wenn wir dem anderen sagen, dass wir ihn lieben. Ermutigung. Ermutigung ist eines der größten Vermächtnisse, die wir hinterlassen können. Wenn ich darüber nachdenke, über Menschen, die mir in meinem Leben begegnet sind, mit denen ich vielleicht gar nicht mal so viel immer zu tun hatte, aber sie haben etwas in mir hinterlassen, weil sie mich ermutigt haben. In der Bibel heißt es, deshalb sollt ihr einander Mut machen und einander stärken. In 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Es kann manchmal sehr verlockend sein, den anderen zu belehren, weil man es ja vermeintlich besser weiß. Das ist auch manchmal angebracht und das ist auch manchmal in Ordnung. Aber der andere sollte wissen, dass du ihn liebst. Wenn sich das nicht die Waage hält, dass du dem anderen sagst, dass du ihn liebst und dass derjenige das weiß und du dann immer kritisierst, das wird nicht gut ausgehen. Das wird ein schlechtes Testament hinterlassen. Achte darauf, dich vielleicht nicht zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Manchmal muss man sich auch vergeben. Wenn die Oma schon wieder gesagt hat, du warst schon so lange nicht mehr da, dann rollen oft die Augen. Die Oma hatte vielleicht sogar recht. Aber dann muss man manchmal vielleicht auch einfach vergeben. Wir hinterlassen Spuren mit dem, was wir tun, auch mit der Ermutigung. Es gibt einen Menschen hier in der Gemeinde, den möchte ich euch mal vorstellen, der in meinem Leben ein sehr großes Vermächtnis schon jetzt hinterlassen hat, obwohl er noch lebt. Und das ist unser Gemeindetürsteher, der Horst. Horst Hamann, er steht auch da hinten an der Tür. Horst Hamann ist über 80 Jahre alt. Kennt ihr einen über 80 Jahre alten Türsteher? Oh, Entschuldigung, Horst. Ich nehme alles zurück. Aber irgendwie in der Richtung bist du schon, ne? Aha, gut. Oh, oh. Aber du merkst, viele kennen dich. Ne? Die wissen, wie alt du bist. Horst, machst du mal bitte was, was du sonst niemals tun würdest. Du machst mal die Tür auf und fängst sie nicht ab. So, genau. Und jetzt weggehen. Kein Fall. Genau. Hört ihr das? Dieses Geräusch kennt ihr eigentlich nicht. Kennen wir nicht. Warum? Weil Horst diese Tür immer abfängt. Sonst würden wir, ich schätze mal, 50 bis 60 Mal im Gottesdienst wumm, wumm, wumm die Tür so zuknallen hören. Horst steht nicht auf den Bühnen dieser Welt, aber Horst ist unfassbar treu. Er hinterlässt in mir ein großes Vorbild an Treue und an Hingabe. Ich habe bisher noch keinen von uns sonst erlebt, der Lust hat, die ganze Zeit an der Tür zu stehen und diese immer wieder zuzuhalten. Habt ihr Horst schon mal meckern sehen? Nein, ich nicht. Und das, also ich kann mir vorstellen, so wie ich mich kenne, ich würde vielleicht das ein oder andere Mal sagen, boah, jetzt, du weißt doch, dass man diese Tür leise schließt. Glaube ja nicht, nur weil du alt bist, ist das, was du tust, unwichtig. Überhaupt nicht. Mein Onkel kam letztens aus Weltersbach zurück, und erzählte mir, weil er dort wegen meiner Oma, wegen der Kurzzeitpflege was nachgefragt hat, dass dort im Aufzug ganz viele Karten hängen. Und es gibt eine, ich glaube, 93-jährige Dame in Weltersbach, die fand diesen komischen silbernen Aufzug so kahl. Und er sagt, wenn die Leute hier drin sind, dann müssen sie sich schöne Sachen angucken können. Und hat angefangen, diesen Aufzug zu verschönern. Ich kenne diese Dame nicht. Und trotzdem hat mir ihr Beispiel so viel Mut gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Das sind teilweise kleine Dinge. Das wird die alte Dame wahrscheinlich von mir nie erfahren. Ich weiß nicht mal, wer sie ist. Aber es hat mir so viel Mut gemacht und es hinterlässt ein Vermächtnis in mir. Und deshalb ist das auch die kleinen Sachen, die wir tun, die Art, wie wir uns begegnen, die ist so unglaublich wichtig. Billy Graham hat in seinem Buch geschrieben, eines Tages werden wir vielleicht nicht mehr in der Lage sein, alles zu tun, was wir einmal getan haben oder was wir gerne tun würden. Aber statt sich dann schuldig zu fühlen, frustriert zu sein oder verbittert, sollten wir Gott für alles danken, was wir noch tun können. Und es uns zum Ziel machen, diese Dinge treu und so gut es möglich ist, auszuführen. Widme deine Zeit und dich selbst, Jesus Christus, und strebe danach, seinen Willen zu tun, ganz gleich, was in deinem Leben passiert. Ich finde, das steht da in diesem kurzen Abschnitt, ist so viel Gewalt drin, was uns Ermutigung geben kann. Und ich glaube, dass das nicht für ältere Menschen ausschließlich ist. Denn wir kommen immer wieder in unserem Leben in Situationen, wo wir das, was wir mal getan haben, aus irgendeinem Grund nicht mehr tun können. Das muss nicht nur der Grund sein, dass ich älter werde und es körperlich nicht mehr schaffe. Das kann meine Situation, die sich verändert, auf der Arbeit sein, das können meine Kinder sein, das kann unterschiedliche Gründe haben. Und anstatt frustriert, verbittert zu sein, sollten sie Gott für all das danken, was sie noch tun können und es sich zum Ziel machen, diese Dinge treu und so gut es geht auszuführen. Widme dich und deine Zeit dem Herrn Jesus. Eines der größten Vermächtnisse, ich habe das als Punkt übersprungen, das wir hinterlassen, ist Glaube. Das ist eins der größten, oder ich glaube persönlich, das größte Vermächtnis, das wir hinterlassen, unser Glaube. Wenn unser Charakter von Gier, von Rücksichtslosigkeit, von Neid, Zorn oder Bitterkeit geprägt ist, werden wir auch so in Erinnerung bleiben. Wenn aber unser Charakter von Jesus geformt wurde, wenn wir mit ihm im Glauben leben, werden die Erinnerungen aus diesen Merkmalen bestehen. Warum ist Glaube so ein großes Vermächtnis? Ich glaube, dass Glaube ein so großes Vermächtnis ist, weil es das Potenzial hat, Menschen zu Gott zu führen. Dein Glaube hat das Potenzial, Menschen zu Gott zu führen. Die Art und Weise, wie du lebst, und auch die Art und Weise, wie du stirbst, hat das Potenzial, Menschen bei Gott zu halten, zu Gott zu führen. Oder auch, wenn wir unseren Glauben verlassen und das im schlimmsten Fall kurz vor unserem Ende, dann kann es genau das Gegenteil bewirken. Dann kann alles das, was wir gelebt haben, was wir erzählt haben, was wir gesagt haben, genau das Gegenteil bewirken. Weil wir am Ende unseren Glauben aufgegeben haben. Der Glaube hat eine unglaublich große Kraft, Menschen zu Gott zu führen, zu Jesus zu führen. Auch noch nach unserem Tod. Sei ein Vorbild, da gehört der Glaube mit rein. Das meiste über einen Menschen erfahren wir in der Regel, wenn wir uns angucken, wie er ist, wie er handelt und wie er agiert. Das meiste über einen Menschen erfahren wir nicht, wenn wir uns das anhören, was er sagt. Wir Menschen, Gott hat uns auch ganz bewusst unsere Augen gegeben, weil unsere Augen genau filtern, ob das, was derjenige sagt, mit dem, wie er sich verhält, übereinstimmt. Das ist so. Und wenn das, was du redest, nicht mit dem übereinstimmt, was du so, wie du dich verhältst, wenn man eigentlich spürt, nee, also er oder sie redet zwar immer von Freigebigkeit, aber nee, macht sie nicht, ist sie nicht, hält eher alles zurück, dann wird unser Handeln lauter sprechen als unsere Worte. Und dieses Vermächtnis werden wir dann auch hinterlassen. Sieht man das Mitgefühl Gottes und seine Liebe in deinem Handeln? Und wird das in Erinnerung bleiben? Billy Graham hat einmal gesagt, in der Schlussphase des Lebens kommt es auf die Einstellung an. Und ja, ich gebe ihm recht. Sehr recht sogar. Denn dort erkennen wir, wie tief unser Glaube wirklich ist. Aber ich setze noch hinzu, ich denke, es kommt sehr häufig auf unsere Einstellung an und auf unseren Glauben. Weil man sehr häufig sehen kann, in schwierigen Situationen, in Krankheit, und dann, wenn es uns nicht gut geht, wenn uns etwas Sorgen macht, dann sehen wir und dann kommt zum Vorschein, wie stark unser Glaube wirklich ist. Wie sehr ich mich meinen unschönen Gefühlen hingebe und die auch ausleben muss, oder wie sehr mein Glaube mich durchtragen kann. Das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen werden. Aber ich glaube, dass es schon an uns liegt, was für ein Vermächtnis wir hinterlassen. Wir können nicht die Situation in unserem Leben alle beeinflussen. Wir können nicht wissen, wann muss unser Partner gehen. Wir werden nicht wissen, wie es mit unseren Kindern weitergeht. Wir werden das nicht alles beeinflussen können. Aber wie wir leben, egal was passiert, geben wir ein Vermächtnis weiter, hoffentlich des Glaubens und der Kraft. Das ist das, was Billy Graham noch gesagt hat, und das, glaube ich, ist das Stärkste und das Größte und egal wie alt oder wie jung wir sind, auch das Wichtigste. Setze dich ganz für Gott ein und gib ihm dein ganzes Leben. Es ist völlig egal, wie viel du tust. Es ist wichtig, dass dein Leben und dein Herz auf Gott ausgerichtet sind. Rede mit ihm. Sag ihm vielleicht auch, dass du Angst hast, dass du trauerst, dass es dir schwerfällt, über dieses Thema überhaupt nachzudenken und dass du vielleicht auch noch nicht glauben kannst, dass er bei dir sein wird und dass du auch noch nicht so wirklich glauben kannst, was passiert, wenn du bei ihm bist, also wenn du stirbst, dass du dir das einfach nicht vorstellen kannst. Gott sagt jetzt zu dir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Johannes 11, 25 bis 26. Und in Korinther 2, Vers 6 steht, Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der Erlösung. Gott ist bereit, dir genau heute zu helfen, da, wo es dir Angst macht, da, wo du vielleicht gar nicht weißt oder am liebsten die Ohren dir zuhalten würdest, während ich predige. Ich lese euch noch ein paar schöne Bibelverse vor, ich wusste gar nicht, wohin mit den allen. Psalm 73, Vers 26. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper verfällt, mehr und mehr verfällt, so gib doch Gott meiner Seele Halt. Denn ich bin überzeugt, weder Leben noch Tod, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Römer 8, 38 und 39. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch und ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41, Vers 10. Ist das nicht cool? Ich könnte mir das den ganzen Tag angucken. Ich finde das toll. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gib doch Gott meiner Seele Halt. Amen. Das, was wir brauchen, wenn wir, und das muss ja noch nicht mal im Alter sein, wenn unsere Kräfte nachlassen, wenn wir nicht mehr können, dann sagt Gott, ich gebe deiner Seele Halt. Nur weil du körperlich gerade nicht kannst oder nicht mehr kannst, heißt das nicht, dass ich dich nicht halte. Deine Seele halte ich. Deine Seele ist gesund. Deine Seele soll gesund sein und gesund werden. Denn ich bin überzeugt, weder Leben noch Tod, weder Engel noch andere Mächte, ich liebe diesen Vers, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Mächte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann dich von der Liebe Gottes trennen, die verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts. Egal was passiert, was um dich herum in unserer Umwelt passiert, nichts, was in deiner Familie passiert, nichts, was in deinem Herzen passiert, nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Und ich glaube, dass sehr viel Kraft in diesem letzten Vers ist. Und den solltest du dir vielleicht aufschreiben, gerade für dieses Thema. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich und ich helfe dir auch. Gerade dieses und ich stärke dich auch. Ich helfe dir auch. Ist sehr wichtig, weil wir manchmal meinen, dass wir das alleine alles schaffen müssen. Gott ist aber da. Ich stärke dich, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du groß und allmächtig bist. Und ich danke dir, dass du uns in solch einer Liebe in einem Thema begegnest, das so vielen Menschen Angst macht. Du bist so unglaublich liebevoll, aber doch auch sehr klar, sehr eindeutig. Du lässt uns nicht mit irgendwelchen Geheimnissen zurück, sondern du sagst uns ganz klar, was uns erwartet und dass du da sein wirst. Du beschönigst nicht, dass das Ende unseres irdischen Lebens vielleicht nicht ganz so schön sein wird, dass es schwierig sein wird, dass es uns schwerfällt, über dieses Thema zu reden. Aber du begegnest uns mit deiner Gegenwart und du sagst, ich bin da. Herr, lass uns das immer wieder vor Augen halten und lass uns das niemals vergessen. Meine Seele, vergiss nicht. Lass uns nicht vergessen, dass du hier bist. Jeden Moment in meinem Leben. Ob ich gerade etwas aktiv tun kann oder ob meine Kräfte schwinden und nachgelassen haben. Du bist da und wir dürfen uns in jeder Sekunde darauf verlassen, dass du uns führst und dass du uns leitest. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper verfällt, so gibst doch du meiner Seele Halt. Danke, Herr, dass ich mich nicht fürchten brauche, weil du bei mir bist. Dass du nicht von mir weißt, wenn es mir nicht gut geht. Danke, dass du bei mir bist, weil du mein Gott bist. Dass du mich stärkst. Dass du mir hilfst, wann immer ich dich brauche und noch viel häufiger. Und dass du mich hältst und niemals loslässt, weil du gerecht bist, weil du Gott bist und weil du mich liebst, weil du uns liebst. Danke für dieses große Vorrecht, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du uns Hilfen gibst, auch mit dem Ende unseres irdischen Lebens umzugehen und keine Angst zu haben, sondern zu wissen, dass du nicht nur nach unserem Tod bei uns bist, sondern auch im Sterben. Egal in dem, was passiert, dass wir keine Angst haben müssen, was auch immer mit irgendwem von uns passiert. Du bist da und du hältst uns. Und nichts kann uns aus deiner Hand reißen. Amen.